Ja, die lachen jetzt. Ich habe ihm gesagt, er soll einfach mal die längste Zeit gar nicht machen und euch warten lassen. Aber er hat jetzt nicht wollen, der Heinz. Zu eurem Glück. Jetzt wäre es vielleicht mit der Zeit noch langweilig geworden. Ja, wir sind mitten in der Serie der Gott des dritten Tages. Und wir haben verschiedene Geschichten betrachtet, so drei Tagesgeschichten. Die Geschichte mit der Bundeslade, dort war das Fazit, dass Gott die Macht hat, Dinge um 180 Grad zu drehen. Dann bei der Überquerung des Jordans, da ging es darum, nasse Füße zu bekommen, damit man Gottes Wirken erleben kann. Dann haben wir das Leben von Jona betrachtet und uns Gedanken darüber gemacht, dass echte Buße zu einem Neubeginn führen kann. Wir haben das Leben von Abraham angeschaut und dann war das, dass der zweite Tag oft ein Prüfungstag ist. Und heute möchten wir uns die Geschichte von Josef und seinen Mitgefangenen im Gefängnis von Ägypten anschauen. Und da kam mir automatisch eine Geschichte in den Sinn, eine lustige Geschichte. Ich erzähle jetzt auf Schweizerdeutsch. Ich habe ja immer gern so, wenn die Leute so brüskiert sind oder so witzend so. Und wir sind einmal, wo wir sind auf Kundschaft gegangen, habe ich mit jemandem geschafft, der ein bisschen älter war als ich, so ein bärtiger Typ und so. Und ich, dann sind wir gelaufen, dann macht jemand auf, oder? Also auf der Kund macht auf und sagt: Ah, guten Tag miteinander. Oh, aber den habe ich schon mal neu gesehen. Sind wir zusammen in der Kiste gehockt. Und mein Arbeitskollege, oder wie versteinert so. Also ja, genau, eine kleine Räubergeschichte auf Schweizerdeutsch. Aber jetzt hören wir nicht eine Räubergeschichte, sondern eine Geschichte von Josef im Gefängnis. Und die liest uns heute Rahel vor. Darf ich dich bitten, Rahel?
Einige Zeit später hatten zwei Beamte des Königs ihren Herrn verärgert, der Mundschenk und der oberste Bäcker. Der Pharao war zornig auf sie. Er warf sie in das Gefängnis, dem der Oberbefehlshaber der königlichen Leibwache vorstand und in dem sich Josef aufhielt. Der Oberbefehlshaber beauftragte Josef damit, sie zu versorgen. Nach einiger Zeit hatten beide in derselben Nacht einen besonderen Traum. Als Josef am nächsten Morgen zu ihnen kam, fielen ihm ihre niedergeschlagenen Gesichter auf. Was ist los mit euch? Warum seid ihr so bedrückt? Fragte er. Wir haben beide einen seltsamen Traum gehabt, aber hier gibt es niemanden, der uns die Träume deuten kann, klagten sie. Nur Gott kann Träume deuten, entgegnete Josef. Doch wenn ihr wollt, erzählt sie mir. Der Mundschenk begann. Ich sah einen Weinstock mit drei Ranken. Als er Knospen trieb, waren sofort die Blüten da. Und dann auch schon die reifen Trauben. In meiner Hand hielt ich den Becher des Pharaos. Ich nahm die Trauben, presste ihren Saft in den Becher und gab dem König zu trinken. Ich weiß, was der Traum bedeutet, sagte Josef. Die drei Ranken sind 3 Tage. In 3 Tagen wird der Pharao dich aus dem Gefängnis herausholen und dich wieder in dein Amt als Mundschenk einsetzen. Aber denk an mich, wenn es dir wieder gut geht. Erzähl dem Pharao von mir und bitte ihn, mich hierher herauszuholen. Ich wurde aus dem Land der Hebräer entführt und auch hier in Ägypten habe ich nichts Verbotenes getan. Ich sitze unschuldig im Gefängnis. Als der oberste Bäcker merkte, dass der Traum des Mundschenks eine gute Bedeutung hatte, fasste er Mut. In meinem Traum trug ich 3 Brotkörbe auf dem Kopf, erzählte er. Im obersten Korb lag viel feines Gebäck für den Pharao, aber Vögel kamen und fraßen alles auf. Die 3 Körbe bedeuten 3 Tage, erklärte Josef. In 3 Tagen wird der Pharao dich aus dem Gefängnis herausholen und an einem Baum erhängen. Die Vögel werden dein Fleisch fressen. 3 Tage später hatte der Pharao Geburtstag. Er gab ein großes Fest für seine Hochbeamten und ließ den Mundschenk und den obersten Bäcker aus dem Gefängnis holen. Den Mundschenk setzte er wieder in sein Amt ein, aber den obersten Bäcker ließ er aufhängen, genau wie Josef es vorausgesagt hatte. Doch der Mundschenk dachte nicht mehr an Josef, er vergaß ihn einfach.
Danke, Rahel, für die Geschichte, das Vorlesen. Ja, das ist eine Dreitagesgeschichte und sie handelt ja von drei Männern im Gefängnis. Die waren aus ganz unterschiedlichen Gründen im Gefängnis. Der Mundschenk und der Bäcker, die hatten den Zorn des Pharaos auf sich gezogen, weil sie irgendetwas falsch gemacht hatten. Josef, der hatte ja der Frau von Potiphar widerstanden und hatte sie zurückgewiesen. Diese hat ihn dann verleugnet, dass er sie sexuell belästigt hätte, und der Mann, Potiphar, ließ ihn ins Gefängnis werfen. Im Gefängnis, da erging es diesen drei Männern ganz unterschiedlich. Der Bäcker und der Mundschenk, die hatten eine Spezialbehandlung. Josef musste ihnen dienen und schauen, dass es ihnen gut ging. Aber was sie alle drei gemeinsam hatten, alle drei mussten warten. Alle drei mussten warten. Denn das Gefängnis ist ein Ort, an dem man warten muss. Man muss warten, bis die Stunden vorbeigehen, bis die Tage vorbeigehen. Man muss warten, bis vielleicht eine Begnadigung bearbeitet wird. Oder man wartet auf die Hinrichtung, im schlimmsten Fall. Das Gefängnis ist ein Warteraum. Und es war es auch für Josef. Er musste warten, bis sich der Zorn von Potiphar gelegt hatte, bis der Mundschenk sich an ihn erinnert hatte oder dass er aus der Versenkung geholt würde oder dass Gott eingreift. Das Gefängnis war so etwas wie ein Warteraum. Und der zweite Tag in den persönlichen Dreitagesgeschichten ist oft ein Wartetag. Oft bedeutet es, am zweiten Tag zu warten. Zu warten, bis sich die Zukunft klärt, zu warten, bis sich eine Tür öffnet, zu warten, bis man den richtigen Partner gefunden hat, zu warten, bis Heilung eintrifft, eine Verheißung, ein Versprechen von Gott sich erfüllt, zu warten, bis Friede wird. Es gibt immer wieder so Momente, Tageserlebnisse, in denen man in einem Warteraum ist. Aber warten ist etwas, das wir ja nicht mögen. Das habe ich ja schon in der Moderation von Heinz gemerkt, das Raunen, das durch euch gegangen ist. Warten ist etwas, das uns überhaupt nicht schmeckt. Und darum tun wir alles, um Wartezeiten zu verkürzen. Wir bohren Löcher, damit wir schneller durch die Alpen kommen. Wir verbessern die Aufstartzeit des Computers. Wir lassen uns Express liefern, wir optimieren unsere Agenda, wir möchten nicht warten. Denn warten, das sagt uns, oder wir spüren dann, dass wir nicht ganz so wichtig sind, wie wir eigentlich denken. Denn normalerweise, und das ist ja wirklich normal, sind wir ja die bedeutendste Person in unserem Leben. Ja, man lebt ja mit sich jeden Tag 24 Stunden. Also logischerweise ist man die bedeutendste Person und alles dreht sich um die eigenen Gedanken, Gefühle, Pläne und so. Das ist irgendwie normal. Und wenn andere auf mich warten, dann gibt mir das den Eindruck, dass ich von Bedeutung bin. Ja, wenn die anderen warten, bis man abfährt, dann bin ich von Bedeutung. Wenn man warten muss, bis eine Antwort kommt im Geschäft, auch dann ist man von Bedeutung. Aber wenn wir warten müssen, dann merken wir natürlich, dass wir nicht so bedeutend sind. Denn die bedeutenden Personen, die lassen warten, die warten nicht. Wenn ihr zum Arzt geht, dann lässt er euch warten und dann ist klar, wer hier von Bedeutung ist. Oh, das ist der Arzt und nicht wir. Obwohl wir jetzt noch im modernen System eigentlich Kunden sind, oder? Aber es ist trotzdem noch der Arzt, der von Bedeutung ist. Und die eigene Bedeutung wird oft beim Warten noch relativiert, weil man merkt, es kommt gar nicht einfach nur auf meine Entscheidung an. Wenn man bauen will, muss man warten, bis die Baubewilligung kommt. Wenn man eine Bewerbung abgibt, dann muss man warten auf die Antwort, auf eine Zusage. Bei einer OP, da muss man auch warten, bis man einen Termin bekommt. Das ist nicht einfach, ich habe mich entschieden und dann wird es gemacht. Man muss oft warten und dann merkt man, ich bin nicht so bedeutend, wie ich eigentlich gedacht habe. Und das macht Wartezeiten zu unbeliebten Zeiten. Und man hat doch oft den Eindruck, Wartezeiten, das ist verlorene Zeit. Man hätte doch etwas Besseres tun können in dieser Zeit, in der man warten musste. Zum Beispiel im Gefängnis. Josef, der Mundschenk, die hätten doch Besseres zu tun gehabt. Ja, der Mundschenk, der hätte den Pharao beraten können. Der Bäcker hätte ein neues Business eröffnen können. Und Josef hätte doch ein Segen für Potiphas Haus sein können. Und bei uns ist es doch auch so. Wir warten doch nicht gern, wir denken, das ist doch vertane Zeit, auf Antwort zu warten. Wir könnten schon lange mit der Ausführung beginnen. Zu warten, im Spital zu liegen, anstatt mit der Familie etwas zu unternehmen. Oder man muss warten, bis etwas repariert ist, dabei könnte man schon lang das Feld mähen. Wartezeiten scheinen oft verlorene Zeiten zu sein. Aber Wartezeiten, die müssen nicht unbedingt nutzlose Zeiten sein, in denen wir um uns selbst kreisen oder uns selbst bemitleiden. So muss das nicht sein. Josef hat ja auch nicht einfach um sich selbst gedreht, sondern er hatte einen Blick für den Bäcker und für den Mundschenk. Er hat gesehen, dass sie bedrückt sind. Er hat sich gekümmert. Er hat die Wartezeit genutzt, sinnvoll genutzt, um ein Segen zu sein. Er hat dem Aufseher die Arbeit abgenommen. Er hat das Gefängnis umorganisiert. Ich nehme an, er war so schlau und hat nicht die Ausbruchssicherheit erhöht. Das wäre natürlich ein bisschen blöd gewesen, oder? Aber er hat sich um alles gekümmert, auch um den Bäcker und um den Mundschenk. Und er hat ihre Träume gedeutet. Also Wartezeiten, das sind nicht einfach nutzlose Zeiten. Die kann man nutzen, um ein Segen zu sein. Zum Beispiel in einer beruflichen Übergangsphase kann man einen missionarischen Einsatz machen. Matthias Ellebracht hat ja das zum Beispiel gemacht in Afrika. Debbie macht auch etwas Ähnliches. Also man kann so Wartezeiten kann man nützen. Vielleicht für ein Gespräch an eine Bushaltestelle. Oder wenn man im Spital ist, eine super Gelegenheit. Dort heißt es ja oft warten, warten, bis man wieder entlassen wird und das kann man nutzen, um mit den anderen, mit Insassen, hätte ich mal gesagt, ins Gespräch zu kommen. Also Wartezeiten müssen nicht nutzlose Zeiten sein, aber sie sind sicher nicht einfach, weil man weiß nicht, wie lange solche Wartezeiten dauern. Josef wusste das ja auch nicht, als er im Gefängnis war. Es war völlig offen, wie lange er da sitzen würde. Vielleicht ewig. Und schlussendlich waren es 2 Jahre, also eine längere Zeitspanne. Und im Wartezimmer des Lebens hat man oft auch keine Ahnung, wie lange der zweite Tag dauern soll. Bis dann Träume in Erfüllung gehen. Eine Sehnsucht gestillt wird, man einen Job erhält, der einem erfüllt oder dass man warten muss, bis man berücksichtigt werden und so weiter. Manchmal muss man lange warten, manchmal muss man ein Leben lang warten, bis sich Dinge erfüllen, bis man eine Antwort erhält, bis eine Situation sich verändert. Und manchmal wartet man vergebens. Und das weiß man ja nicht, während man wartet. Josef wusste nicht, ob er jemals aus dem Gefängnis herauskommen würde. Der Bäcker und der Mundschenk, die wussten das eigentlich auch nicht. Oft weiß man nicht, ob sich das Warten lohnt, ob sich eine Türe wirklich öffnet, ob sich Erfolg einstellt, ob der Traumjob wirklich Realität wird, ob eine Beziehung gerettet werden kann. Man weiß es nicht und das macht Wartezeiten zu schwierigen Zeiten, weil es eine Ungewissheit gibt und man kommt sich dann oft vergessen vor. Das kommt ganz schnell vor. Wenn man wartet, hast du sehr schnell den Eindruck, ich bin vergessen gegangen. Zum Beispiel, wenn du mit jemandem abmachst, dass er dich abholt und er kommt nicht, ja, also bei mir, gell, also ich bin ja berüchtigt für ein Nichtwarter zu sein, oder? Nach 5 Minuten denke ich, ja, was ist denn los? Der hat mich einfach vergessen. Andere, zum Beispiel auf dem Notfall, ist ja auch die Situation, oder? Da weiß man ja, dass man warten muss, aber so nach bin ich auch schon gelegen, oder? Nach einer Stunde habe ich gedacht, ja, also hier geht alles an mir vorbei, die haben mich vergessen. Und manchmal wird man ja auch vergessen. Im Restaurant, beim Bestellen, oder? Es kommt einfach niemand. Oder du hast als Kunde vielleicht eine Offerte angefordert, aber es kommt einfach keine. Einfach vergessen gegangen. Und der Mundschenk hatte Josef ja auch vergessen. Der ist einfach vergessen gegangen. Komplett vergessen. Als er wieder aus dem Gefängnis draußen war und wieder am Hof des Pharao, da war so viel Arbeit und er war so glücklich, dass er wieder in seinem Amt war, hat er einfach Josef vergessen. Aber Gott hatte ihn nicht vergessen. Und das ist das Bemerkenswerte. Gott hat ihn nicht vergessen. Und im 1. Mose, in der Josefs Geschichte, steht ja x-mal, er war mit Josef. Er hat ihn geschützt, er hat seinen Weg vorbereitet. Gott hat Josef nicht vergessen. Und er vergisst auch dich nicht. Er hat dich nicht vergessen, auch wenn du einen Rückschlag erlebt hast in einem Lebensbereich. Wenn du vielleicht eine schlechte Diagnose erhalten hast. Gott hat dich nicht vergessen. Man hat dann oft den Eindruck, ich bin vergessen gegangen. Übersehen, aber Gott hat dich nicht vergessen. Auch wenn ein Traum platzt. Auch wenn du dir wie auf dem Abstellgleis vorkommst oder dich vielleicht Leute auch auf das Abstellgleis gestellt haben. Oder wenn dich das Warten verrückt macht. Manchmal wartet man ja so lange und das macht einem schier verrückt. Aber Gott hat dich nicht vergessen. Er ist mit dir, gerade dann, wenn du warten musst. Denn er möchte, dass Wartezeiten einen Nutzen haben. Gott nutzt Wartezeiten, damit seine Vision für dein Leben in Erfüllung gehen kann. Beim Warten haben wir ja oft den Eindruck, Gott bremst uns aus, legt uns Steine in den Weg, verhindert Dinge, will uns die Freude rauben, gönnt uns das nicht. Aber Gott nutzt Wartezeiten oft bewusst, um seine Vision für unser Leben in Erfüllung gehen zu lassen. Und Gottes Vision für unser Leben, das stimmt nicht unbedingt immer mit unseren Träumen überein. Das war sicher bei Josef auch nicht so. Vielleicht hatte Josef den Traum, weiter im Haus von Potiphar zu bleiben, sich frei zu kaufen eines Tages, Familie zu gründen, heimzukehren. Das war vielleicht der Traum von Josef. Aber Gottes Vision für sein Leben, das war etwas ganz anderes. Er wollte nicht, dass er nur ein Segen im Hause von Potiphar war, sondern für die ganze Region. Er wollte, dass durch ihn sein Volk von der Hungersnot, vom Verhungern bewahrt wurde und die ganze Region dazu. Er wollte, dass seine Verheißung in Erfüllung gehen konnte, dass das, was er Abraham versprochen hatte, durch ihn Realität werden konnte. Dass die Heilsgeschichte noch einmal eine ganz neue Dimension bekommt. Und die Zeit im Gefängnis, das war eigentlich der direkte Weg dorthin. Wäre Josef nicht im Gefängnis gewesen, wäre er vermutlich Sklave geblieben. Ein wohlhabender Sklave, schönem Haus, er wäre Sklave geblieben. Er hätte dem Mundschenk den Traum nie gedeutet, er wäre nie an den Hof des Pharao gekommen und er hätte an seiner Berufung vorbeigelebt. Durch die Wartezeit im Gefängnis, das war der direkte Weg zu seiner Berufung. Und oft ist der direkte Weg zu unserer Berufung, zu der Vision, die Gott für uns hat, der Weg durch Wartezeiten. Vielleicht musst du warten, damit Gottes Vision für dein Leben in Erfüllung gehen kann. Denkt daran, wie lange musste Abraham warten auf einen Sohn? Wie lange musste Mose in der Wüste umherziehen? Wie lange hat Noah gewartet, bis die Wasser zurückgingen? Wie lange hat Josef im Gefängnis gewartet? Sie mussten so lange warten, bis sie vorbereitet waren auf das, was Gott mit ihnen vorhatte. Auf ihren Dienst vorbereitet waren, auf die Aufgabe, die sie übernehmen sollten, über die Bewährung, die vor ihnen stand, dass sie vorbereitet waren für die Herausforderungen und für die Lebensphase, für die Gott sie gedacht hatte. Gott nutzt Wartezeiten, um uns auf Aufgaben und spätere Lebensphasen vorzubereiten. Denn in Wartezeiten formt Gott unseren Charakter, unseren Glauben und wir reifen als Persönlichkeiten. Wartezeiten nutzt Gott, um uns vorzubereiten. Und das ist eigentlich auch in meinem Leben so. Ich warte unheimlich ungern. Und bin sehr ein ungeduldiger Mensch. Oder? Die meisten merken das nicht, aber meine Frau, die leidet da manchmal darunter. Oder wenn ich irgendeinem eine Aufgabe gebe, dann 100 Mal nachfragen und so. Ich warte nicht gerne, aber eigentlich ist Warten das, was ich eigentlich kann. Weil ich habe schon viel gewartet im Leben. Die Geschichte von Josef im Gefängnis, das erinnert mich eigentlich immer an meine Zeit, als ich bei meinen Pflegeeltern war. Das war wie im Gefängnis. Für mich. Das war Gefängnis. Und ich habe gewartet. Ich habe gewartet und die Tage gezählt, bis diese Zeit vorbeigeht. Ich habe immer geträumt davon, dass ich einmal groß bin und unabhängig. Ich habe dort, wo ich gearbeitet habe später, habe ich eigentlich den ganzen Tag gewartet, bis endlich Abend war. Und ich wieder frei war, das war auch wie im Gefängnis. Und immer, wenn ich auf die Baustellen konnte, also auf dem Bau, oder? Außer Haus, das war für mich Freiheit. Ich habe immer gewartet, bis irgendeiner der Monteure gekommen ist und gesagt hat, ich brauche noch einen. Gott, ich komme mit. Oder? Und dann habe ich, da war 30 Sekunden, hatte ich alles gepackt und war weg, oder? Bis dann eben irgendwann mal der Chef gesagt hat, du darfst nicht einfach mitgehen, wenn sie dich mitnehmen. Oder? Ich wollte raus. Aber diese Wartezeiten in der Kindheit, später, auch sonst, diese Wartezeiten waren nicht einfach nutzlose Zeiten. Da konnte ich etwas lernen. Da konnte mich Gott vorbereiten auf spätere Zeiten, dass man eben warten kann, etwas aushalten, durchhalten, Dinge lernen. Und ich glaube, das ist oft so bei uns, dass Wartezeiten Zeiten sind, die Gott nutzt, um uns vorzubereiten und zuzurüsten. Und oft sind Wartezeiten wichtiger als das, auf was wir warten. Es geht um mehr als nur eine neue Arbeitsstelle oder eine neue Freundschaft oder Befreiung von etwas oder Veränderung im Leben. Einfach das, was wir uns gerade wünschen. In Wartezeiten geht es um mehr. Es geht darum, seiner Berufung näher zu kommen. Dem Bild von Jesus ähnlicher zu werden. Mehr zu der Person zu werden, die Gott in uns sieht. Als Mensch im Glauben und im Charakter zu reifen. Und dazu nutzt Gott Wartezeiten. Und Wartezeiten sind oft verbunden mit Enttäuschungen. Und in Wartezeiten kann man lernen, mit Enttäuschungen umzugehen. Und das hat der Josef ja gelernt. Die menschliche Reaktion auf das, was ihm widerfahren war, als er im Gefängnis war, und überhaupt über all die Rückschläge, wo er immer wieder bei Null oder immer wieder vorne beginnen musste, das wäre eigentlich Wut und Bitterkeit gewesen. Die natürliche Reaktion von Josef wäre die Wut gewesen auf Potiphars Frau. Enttäuscht, dass Potiphar ihm nicht geglaubt hatte. Hass auf seine Brüder. Frust über sein Schicksal. Und natürlich auch ein Frust, dass ihn der Mundschenk vergessen hatte. Und er hätte eigentlich sagen können, ja, das mit Gott, das ist alles ein Riesenwitz, oder? Es hat mir nichts gebracht, außer dass ich im Gefängnis gelandet bin. Aber er hatte gelernt, nicht bitter zu werden und nicht sich von Hass zu lenken zu lassen. Und das ist etwas, was auch wir in Wartezeiten lernen können. Denn bei Enttäuschungen und in Wartezeiten, da stehen wir immer vor der Entscheidung, ob wir mit Hass und Bitterkeit oder mit Vertrauen auf Gott antworten. Das ist eigentlich immer die Frage, die Entscheidung. Das ist der Zeitpunkt, sich zu entscheiden, möchte ich weiter auf Gott vertrauen oder nehme ich die Dinge in die eigene Hand? Und das hat jetzt Abraham gemacht, Saul gemacht, als er geopfert hatte. Wartezeiten, das sind so Zeiten, in denen ist die Verlockung groß, die Dinge in die eigene Hand zu nehmen. Vor allem dann noch, wenn man kann, oder? Dann ist es, da muss ich mir auch dreimal auf die Finger schlagen, oder? Weil ich nicht still sein kann, oder? Dem Glück etwas nachzuhelfen, irgendwie abzukürzen, so, ja, da, Entscheidungen zu erzwingen, jetzt muss, oder? Oder Hilfe an einem anderen Ort zu suchen als bei Gott. Aber gerade Wartezeiten sind auch die Gelegenheit, Gott und seinen Mitmenschen zu zeigen, dass man ihm vertraut, dass man warten kann, dass man die Hilfe von ihm erhofft, dass man an seiner Güte festhält und glaubt, dass er einem nicht vergessen hat. Wartezeiten sind Zeiten der Zurüstung. Wartezeiten sind schwierige Zeiten. Niemand will die, oder? Es braucht Geduld, es kostet Nerven, es ist emotional belastend. Wer will das? Aber in Wartezeiten ist man nie allein. Gott ist mit dir. Wartezeiten sind auch nicht sinnlos oder nutzlos, sondern Gott nutzt sie, um dich zu formen, um dich zu verändern, um dich vorzubereiten. Und er nutzt sie auch, um dich zu sich zu ziehen. Darum vertraue Gott und suche seine Nähe gerade dann, wenn du warten musst. Gott kann aus Wartezeiten Segen entstehen lassen, so wie es bei Josef der Vater war, oder? Aus dieser Wartezeit im Gefängnis ist so viel Gutes entstanden. So viel Gutes in seinem Leben und im Leben seiner Mitmenschen. Und darum ist eben der zweite Tag kein nutzloser Tag, sondern ein Tag des Wachstums und der Vorbereitung. Und das ist vielleicht das, was einen motivieren kann, diesen Tag auszuhalten und positiv zu erleben, um zurückzukommen, weil Heinz ja versprochen hat, dass ich euch sage, was kann einem das Warten erleichtern. Das wäre eigentlich das. Und ich möchte dafür beten, dass uns das gelingt, Wartezeiten positiv zu sehen und zu nutzen. Ich bete mit uns. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du mit uns bist, gerade in diesen Tagen, wenn wir warten müssen. Und wir oft vielleicht den Sinn nicht erkennen, warum. Und es uns Mühe macht, vor allem, wenn es lange dauert. Und ich bitte dich, dass du uns die Kraft gibst, diese Tage auszuhalten und dass wir bereit sind, dass dein Geist an diesen Tagen an uns wirken kann. Amen.